Deutschlandfunk. Hintergrund.
Viel Meer, viel Wind. Wie Schottland die Energiewende schaffen will. Von David Ehl und Katharina Peetz.
Der Wind peitscht über das hügelige Moor südlich der schottischen Stadt Glasgow. Eltern schieben Kinderwagen auf Schotterwegen. Links und rechts davon Moorlandschaft mit Heidekraut und knallpinken Weidenröschen. Ein Hund planscht im braunen Wasser, sein Besitzer versucht, ihn wieder auf den Weg zu zerren. Zwischen den Spaziergängern fliegen die flauschigen Pollen der Weidenröschen umher. Die moorigen Hügel von White Lee seien schon immer berühmt gewesen für den kräftigen Wind, sagt Simon McMillan. Auch deshalb hat sein Arbeitgeber, der Energieversorger Scottish Power, hier 215 Windräder aufgestellt. Den größten Windpark des gesamten Vereinigten Königreichs.
Der ausschlaggebende Grund für den Standort White Lee war, dass er so nah an den Bevölkerungszentren liegt, an Glasgow, der größten Stadt Schottlands, und auch an ihrem größten Vorort, East Kilbride. In einem 20-Meilen-Umkreis leben vielleicht 2 Millionen Menschen. Wir müssen den grünen Strom also nicht allzu weit transportieren. Er kommt aus dem Windpark ohne große Verluste bei den Verbrauchern an.
Seit 2009 ist der Windpark am Netz. Direkt unterhalb eines der Windräder legt McMillan den Kopf in den Nacken und schaut nach oben, wo die Rotorblätter vorbeisausen.
Das sind Siemens-Turbinen. Es sind 100 Meter vom Boden bis zur sogenannten Gondel, in der der Generator sitzt. Die Flügel sind noch mal 35 Meter lang. Am höchsten Punkt haben wir also 135 Meter. Das ist höher als die St. Paul's Cathedral in London. Auch wenn es nicht so aussieht, so hoch ist es wirklich.
Hoch hinaus will Schottland auch mit seinen Klimazielen. Bis 2045 will es die Treibhausgasemissionen auf netto null gebracht haben. 5 Jahre vor dem Rest des Vereinigten Königreichs und der EU. Damit nicht mehr Klimagase ausgestoßen als der Luft entzogen werden, soll die Energiewirtschaft Schottlands grundlegend umgebaut werden. Weg von der lukrativen Öl- und Gasindustrie hin zu erneuerbaren Energien. Und der dünn besiedelte Landesteil, nur rund 5 der 67 Millionen britischen Einwohner leben hier, kann dabei schon Erfolge vorweisen. Über das Jahr hinweg produziert Schottland fast so viel Strom aus erneuerbaren Quellen, wie es insgesamt verbraucht. Ein großer Fokus liegt dabei auf der Windenergie. Die geografische Lage im Norden der britischen Insel sorgt für gute Windbedingungen, sodass die schottische Politik große Hoffnungen in die Windkraft setzt. Kann Schottland seine ambitionierten Klimaziele erreichen? Und welche Rolle spielt das mitunter schwierige politische Verhältnis zwischen Edinburgh und London dabei? Eigentlich scheinen die britische und schottische Regierung an einem Strang zu ziehen. Beide müssen Klimaneutralität erreichen, die Chancen von Windkraft sind bekannt. Doch der weitere Ausbau ist in Gefahr. Denn weltweit steht die Windindustrie vor großen Herausforderungen. Hohe Produktionskosten, eine explodierende Nachfrage und Schwierigkeiten bei den Lieferketten. Das zeigt sich auch im Vereinigten Königreich. So stoppte im Juli der Energieriese Vattenfall die Pläne für einen großen Offshore-Windpark vor der englischen Ostküste. Nach Kostensteigerungen von bis zu 40% rentiere sich das Projekt nicht mehr, erklärte Vattenfall-Vorstandschefin Anna Borg.
In this new uncertain market that we mentioned, we've actually seen cost increases in the supply of offshore wind with up to 40%.
Den wesentlich größeren Schlag musste die britische Regierung dann Anfang September hinnehmen. Im regelmäßig stattfindenden Auktionsverfahren, in dem Subventionen für Großprojekte im Bereich erneuerbare Energien verteilt werden, gab es kein einziges Gebot auf neue Offshore-Windparks. Herzstück des Verfahrens sind sogenannte Differenzverträge zwischen Regierung und Betreibern. Darin garantiert die Regierung den Betreibern einen festen Abnahmepreis für jede erzeugte Megawattstunde Strom. Wenn der erzeugte Strompreis am Ende niedriger ist, zahlt die Regierung dem Betreiber die Differenz. Bei höheren Marktpreisen zahlt der Betreiber die Differenz an die Regierung. Der Mechanismus bietet den Windkraftbetreibern Planungssicherheit. Gleichzeitig verhilft er Großbritannien dank des brancheninternen Wettbewerbs um Subventionen zu günstigem Strom aus erneuerbaren Quellen. Doch in der jüngsten Runde war allen Interessenten der von der Regierung vorgeschlagene Garantiepreis für Strom aus Offshore-Wind schlicht zu niedrig. Opposition und Verbände sehen die Regierung von Premier Rishi Sunak in der Verantwortung. Und auch aus Schottland kommt Kritik. Stephen Flynn, der Fraktionsführer der schottischen National- und Unabhängigkeitspartei SNP im Londoner Unterhaus, erklärte auf X, vormals Twitter:
Die Regierung in Westminster weiß, dass die Kosten für Offshore-Windprojekte in die Höhe geschnellt sind, aber hat sich entschieden, nicht zu reagieren. Die Konsequenzen könnten kaum drastischer sein. Westminster setzt Schottlands grüne wirtschaftliche Zukunft aufs Spiel.
An dieser aktuellen Zuspitzung zeigt sich, auch wenn es besonders der schottischen Nationalpartei nicht passt, Schottland ist von der Zentralregierung stark abhängig. Denn Energiepolitik fällt in die Zuständigkeit von Westminster. Die Regionalregierungen, wie in Schottland, können lediglich über Planung und Umsetzung von Bauprojekten entscheiden. Trotzdem ist die schottische Regierung geübt darin, die erneuerbaren Energien für ihre politischen Zwecke einzusetzen. Patrick Bayer ist Professor für Nachhaltigkeit und Demokratie an der Universität in Glasgow. Der Politikwissenschaftler sieht die Energiepolitik durchaus als ein Feld, in dem sich die Regierung in Edinburgh mit London misst.
Normalerweise ist es ja immer so als David gegen Goliath beschrieben und die große UK-englische Volkswirtschaft und dann die drei Whiskybauern in Schottland. Und an der Stelle ist es, glaube ich, schon so, dass man eben sagen kann, okay, nee, von der Energieproduktion und von der Leistung zur Wirtschaft und gerade auch für die UK-weite Erreichung dieses Null-Emissionsziels spielt Schottland eine wichtige Rolle.
Bereits 2008 nahm sich der frühere schottische Regierungschef Alex Salmond Großes vor. Schottland solle das Saudi-Arabien des Winds werden, in Anlehnung an die saudische Ölindustrie. Doch Windkraft allein wird nicht ausreichen, um die Klimaziele zu erreichen. Stattdessen müssen verschiedene Energiequellen wie Wind, Sonne, Wasserkraft und andere Erneuerbare zusammengedacht werden, erklärt Energieexperte Colin Anderson, der an der Edinburgh University unterrichtet und kleinere Wind- und Solarprojekte berät. Denn schließlich laufen Windparks an Land auch in Schottland nur ungefähr ein Drittel der Zeit mit voller Kraft.
Den Rest der Zeit könnte man Strom aus anderen Quellen ins Netz einspeisen. Hier könnten auch Stromspeicher helfen, die Netze zu entlasten. Oder man mischt verschiedene Erzeugungsarten. Wenn Solarmodule und Windräder den gleichen Netzanschluss benutzen, können sie zusammen mehr Strom einspeisen, als wenn man nur eine der beiden Techniken nutzt.
Für eine stabile Stromversorgung braucht es aber zusätzlich einen planbaren Anteil, der von Wind und Sonne unabhängig ist. Den sollen sogenannte Grundlastkraftwerke liefern. Die britische Regierung will dazu bis Mitte des Jahrhunderts mit neuartigen Atomkraftwerken bis zu 25% des Strombedarfs decken. Ein erstes wird in Südengland seit 2017 von einem französisch-chinesischen Konsortium gebaut. Allerdings überschatten zunehmend Kostensteigerungen und geopolitische Spannungen das Projekt. In Schottland plant London keine neuen AKWs. Die Regionalregierung in Edinburgh hält von Atomkraft ohnehin nichts. Das letzte Atomkraftwerk auf schottischem Boden soll 2028 abgeschaltet werden. Die schottische Energieministerin Gillian Martin von der SNP.
Aus unserer Sicht hat Schottland genügend natürliche Energiequellen, sodass wir auf Atomstrom verzichten können. Atomkraftwerke sind zu teuer und wir sind auch leider nicht so überzeugt, was die Sicherheit angeht. Es dauert auch zu lange, sie zu bauen. Stattdessen haben wir große neue Offshore-Windparks in Planung. Wir haben bestehende erneuerbare Energienanlagen, mit denen wir noch mehr Strom einspeisen könnten, auch ohne Atomkraft.
Und in Schottland wird noch an einer weiteren erneuerbaren Energiequelle mit vielversprechenden Erfolgsaussichten gearbeitet: Gezeitenströmungskraftwerke. Sie können nur an wenigen dafür geeigneten Küstenabschnitten eingesetzt werden, in denen die Wassermassen zwischen Ebbe und Flut mit entsprechend großer Geschwindigkeit hin und her strömen. Das schottische Start-up Orbital Marine Power betreibt seit 2 Jahren eine solche Turbine auf den Orkney-Inseln im Norden Schottlands. Sie sieht aus wie ein Boot, an dem 2 Windräder montiert sind, die allerdings unter der Wasseroberfläche liegen. Die äußerliche Ähnlichkeit setzt sich auch technisch fort, sagt Firmenchef Andrew Scott.
Die Bauteile, die wir in unserer Maschine nutzen, sind sehr ähnlich zu denen in Windrädern, weil auch die Funktionsweise ähnlich ist. Die technische Herausforderung liegt eher in den komplexen Details, die Gezeitenströmungen von Wind unterscheiden. Aber wir haben das Glück, dass die Ähnlichkeiten groß genug sind, sodass wir am Markt verfügbare Bauteile beschaffen können.
Während Windräder vom Wetter abhängig sind, können Stromversorger bei diesen Turbinen anhand des Gezeitenkalenders präzise voraussagen, zu welchem Zeitpunkt sie wie viel Energie erhalten. Das schafft Planungssicherheit. Auch die britische Regierung will der Technologie offenbar eine Chance geben. In der jüngsten Ausschreibungsrunde für Differenzverträge wurden 10 Millionen Pfund an Zuschüssen für Gezeitenströmungskraftwerke bereitgestellt. Anders als beim Offshore-Wind waren die Garantiepreise hier ausreichend hoch, sodass es Gebote gab. Doch auch für Schottland kann diese verhältnismäßig teure Technologie nur eine kleinere Komponente im künftigen erneuerbaren Mix darstellen. Wesentlich größere Strommengen müssen aus kostengünstigeren Windkraftanlagen kommen, und dafür muss der kriselnde Offshore-Ausbau wieder in Schwung gebracht werden. Aus Sicht des Windkraftexperten Colin Anderson brauchen die Differenzverträge, das Mittel also, mit dem bisher Anreize für den Ausbau geschaffen wurden, eine Reform. Die Verträge seien zum Opfer ihres eigenen Erfolgs geworden, meint er. Um sicherzustellen, dass vom Ausbau auch die heimische Wirtschaft profitiert, sollte neben dem Preis etwa auch der Aspekt lokale Wertschöpfung berücksichtigt werden.
Wenn ein Unternehmen über einen Differenzvertrag nur rund 56 Euro für jede produzierte Megawattstunde bekommt und zum Beispiel Kabelummantelungen aus Großbritannien viel teurer sind als welche aus Fernost, was tun sie dann?
In Zeiten des russischen Angriffskriegs in der Ukraine und zunehmenden Spannungen mit China denkt auch Großbritannien darüber nach, wie es seine Abhängigkeit reduzieren kann. Mehr Wertschöpfung im eigenen Land. Darauf hofft man in Großbritannien und speziell in Schottland auch bei neuartigen schwimmenden Windparks. Sie werden zum Beispiel vor der Ostküste gebraucht, wo das Meer schon in Küstennähe zu tief für feste Fundamente wird. Solche schwimmenden Anlagen sollen bald im großen Stil vor Schottlands Küste entstehen. Geplant sind gut 14 Gigawatt Floating Offshore. Das ist mehr, als das windreiche Schottland derzeit an Land und im Meer an Windenergiekapazität installiert hat. Dafür werden Arbeitskräfte gebraucht, insbesondere wenn es gelingt, auch die Montage der schwimmenden Windturbinen direkt in Schottland anzusiedeln. Die könnten vor allem aus der Öl- und Gasindustrie kommen, an der in Schottland nach wie vor Zehntausende Jobs hängen. Douglas Lambston, Sprecher der schottischen Tories für Energie, plädiert bei der Energiewende dennoch für ein langsameres Tempo, um diese Jobs im Land zu halten.
Es muss ein allmählicher Übergang von Öl und Gas hin zu den Erneuerbaren sein. Wenn wir die Energiebranche zu abrupt umbauen, sind all diese Jobs verloren. Und wenn wir dann neue Arbeitskräfte für die Errichtung neuer erneuerbaren Projekte suchen, sind diese Leute vielleicht schon weggezogen, um zum Beispiel in Saudi-Arabien oder Katar weiter in der Ölbranche zu arbeiten. Wir müssen aufpassen, dass wir diese Fachkräfte nicht verlieren. Deshalb muss der Umbau gemächlich vonstatten gehen.
Die schottische Regierung aus SNP und Grünen rechnet mit 77.000 Stellen im Bereich der erneuerbaren Energien bis Mitte des Jahrhunderts. Aber wie lassen sich Stellen in der Branche besetzen? Ohne Zuwanderung könne Schottland den Bedarf an Arbeitskräften gar nicht decken, argumentiert Energieministerin Gillian Martin. Und sieht darin gleich ein weiteres Argument für die schottische Unabhängigkeit und einen Wiedereintritt in die EU.
Wir müssen attraktiv für Menschen sein, die in Schottland leben und arbeiten wollen. Ein Wiedereintritt in die EU würde uns dabei helfen. Das könnte uns zu mehr Fachkräften verhelfen, die die Energie für eine klimafreundliche Zukunft liefern.
Ernsthaft debattiert wird die Unabhängigkeit in Schottland derzeit allerdings nicht. Aktuellen Umfragen zufolge liegen die Befürworter einer schottischen Unabhängigkeit weiterhin einige Prozentpunkte hinter den Gegnern. Auch wenn die SNP bemüht ist, die Frage immer wieder aufs Tableau zu heben. Der konservative Tory-Abgeordnete im schottischen Regionalparlament Douglas Lambston.
Die SNP wird immer versuchen, das Unabhängigkeitsthema voranzutreiben. Es ist an uns Konservativen, den Menschen in Schottland zu zeigen, dass die Regierung sich erst einmal um die Führung Schottlands kümmern sollte, unseren öffentlichen Dienst gut zu führen, unsere Fähren, unser Transportsystem und so weiter.
Kann die regierende schottische Nationalpartei SNP die Menschen überhaupt noch mitnehmen, auch für den Umbau der Energieversorgung? Die Partei steckt seit einem Skandal um veruntreute Spenden und dem Rücktritt ihrer Chefin Nicola Sturgeon in der Krise. Politikwissenschaftler Patrick Bayer glaubt, die SNP habe die moralische Oberhand verloren.
Das war immer so die kleine, gut geführte Partei, die sich für die Interessen der Schotten einsetzt gegen den englischen Imperator. Und das ist jetzt so ein bisschen weggefallen. Und das, glaube ich, hat so ein bisschen die Glaubwürdigkeit an der Stelle unterminiert.
Von der Schwäche der SNP könnte vor allem die Labour-Partei bei den Unterhauswahlen im nächsten Jahr profitieren. Wie verwoben schottische und britische Politik sind, zeigt sich insbesondere auch beim Netzausbau. Entscheidend beim Umstieg auf erneuerbare Energien ist, dass der Strom auch zu den Verbrauchern transportiert werden kann. Grob gesagt also vom windreichen Schottland ins bevölkerungsreiche England. Das Stromnetz ist jedoch längst an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen und der Bau neuer Stromtrassen hängt an langwierigen Planungs- und Beteiligungsverfahren. Dazu kommt, der Bedarf an neuen Leitungen wird in London zentral kalkuliert. Die konkrete Planung vor Ort ist hingegen eine Kompetenz der jeweiligen Regionalregierung. Auch das hemmt den Windkraftausbau, erklärt Energieexperte Colin Anderson.
Das Netz ist sehr stark ausgelastet. Und wenn man jetzt neue Windräder plant, dauert es viele Jahre bis zum Bau. Der Ausbau der Windkraft an Land stagniert, weil das Netz gerade nicht mehr hergibt.
Ob Netzausbau, Windkraft oder Gezeitenströmungskraftwerke, bei der Stromproduktion muss noch viel passieren, um zur Klimaneutralität bis 2045 beizutragen. Vor allem in Schottland selbst. Aber auch auf die Zentralregierung in London sind die Schotten angewiesen. Politikwissenschaftler Patrick Bayer glaubt, das Gezanke zwischen Westminster und dem schottischen Regierungssitz Holyrood sei zu einem gewissen Grad auch Symbolpolitik. Letztlich brauchen sich beide Seiten.
Weil am Ende des Tages der beste grün gewonnene Strom in Schottland letztlich nach Großbritannien oder nach England exportiert wird. Und demzufolge muss es auch eine Koordination zwischen Westminster und Holyrood an der Stelle geben.
Das war der Hintergrund. Viel Meer, viel Wind. Wie Schottland die Energiewende schaffen will. Von David Ehl und Katharina Peetz. Redaktion Frederik Rother.